Femcast.
Meine Mutter war ja so dominant, dann habe ich mich reingesetzt und dann dreht sie sich um und sagt, du musst den heiraten. Er hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Das Schlimme war ja nicht nur das, er hat ja mitbestimmt, wie ich zu essen, was ich zu trinken habe. Also das sind so Sachen, ich musste mit ihm aus einem Teller essen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Femcast. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Femcast ist ein Podcast, in dem Frauen zu Wort kommen, die sonst eher selten in der Öffentlichkeit stehen, die aber wahnsinnig spannende Geschichten zu erzählen haben. Geschichten, die ermutigen sollen und inspirieren, vielleicht aber auch zum Nachdenken anregen können. Einmal im Monat spreche ich, Melina, mit einer Frau, die mich beeindruckt hat und von der ich gerne mehr erfahren möchte. Heute zu Gast im Femcast ist Janet Krischak. Janet wurde mit 13 Jahren zwangsverheiratet und hat es dann nach einem langen Kampf geschafft, sich aus der Zwangsehe und den sehr furchtbaren Umständen zu befreien. Heute ist sie Mitte 50 und Janet, ich freue mich wirklich sehr, dass du hier zu Gast bist und mit mir über deine Geschichte sprichst.
Hallo.
Bevor es losgeht, kurz zwei kleine Hinweise von mir. Wir sprechen nicht vor Ort, sondern per Telefon miteinander, falls ihr euch vielleicht an der einen oder anderen Stelle über den Klang wundern solltet. Und vorab noch eine Triggerwarnung. Es wird in dieser Folge unter anderem um selbstverletzendes Verhalten und Selbstmordgedanken gehen. Janet, ich würde mit dir zu Beginn gerne eine kurze Reise in die Vergangenheit machen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie dein Leben so aussah mit im Alter von 11, 12 Jahren, kurz bevor du dann verheiratet wurdest.
Mein Leben mit 11, 12 Jahren, also ich war sehr rebellisch. Mit 11, 12 Jahren, ich habe die Grundschule besucht, wobei man nicht sagen kann, ich habe ein tolles Leben gehabt. Meine Eltern haben sich dauernd gestritten, also bei uns war jeden Tag Streit, Chaos hoch 12. Und ich war aber sehr, sehr frei, ich war sehr so unbändig. Ich habe Fußball gespielt, ich habe dann Jungs verhauen, ich habe mich, habe die Schule geschwänzt, also alles, was man machen kann, was Unsinn ist. Ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Ich war ein sehr fröhliches Kind trotz allem, aber auch sehr lebendig und sehr lebhaft. Und es war ganz schwierig, mir irgendwas nahezubringen oder mir zu erklären. Ich habe immer das gemacht, wonach mein Kopf war.
Eigentlich ja dann genau das Gegenteil zur späteren Zwangsehe wahrscheinlich, ne?
Ja, nee, das ist so. Also ich hatte zwei jüngere Brüder gehabt, die habe ich auch, einen älteren Bruder auch. Die jüngeren habe ich auch beschützt. In der Schule hat sich gar keiner getraut, irgendwas anzutun. Ich war ja auch so kampfbereit immer und habe dann ein bisschen Karate gekonnt von meinem Bruder und war wirklich wie ein Junge. Und ich war als Mädchen sehr frei. Das war tatsächlich das komplette Gegenteil. Aber ich war schon als Kind so. Also ich kannte was anderes überhaupt nicht bis dahin. Ich bin sehr frei aufgewachsen bis zu dem Zeitpunkt, ja.
Da kommen wir dann gleich auch drauf zu sprechen. Du bist ja in Stuttgart aufgewachsen, ne?
Stuttgart, ja.
Und ja, vielleicht kannst du mal schildern, wie kam es denn dann zu der Zwangsheirat schon kurze Zeit später?
Meine Schwester war verlobt mit meinem Ex-Mann. Und irgendwann ist sie dann abgehauen mit irgendjemandem, den sie geliebt hat, mit einem Typen. Und sie war Montag, ist sie zu der Ausbildung gegangen. Sie hat ja noch eine Ausbildung gemacht und am Samstag war schon meine Hochzeit. Das heißt, sie ist Montag durchgebrannt und am Mittwoch wurde entschieden, dass ich meinen Ex-Mann heirate oder Dienstag. Und am Samstag haben sie dann die Hochzeit schon gefeiert. Also würde ich schon vergeben. Ja.
Wahnsinn. Ja, ich habe auch gelesen, dass sozusagen, wenn die Person, für die die Ehe eigentlich vorbestimmt war, dann eben durchbrennt oder abhaut, dann rückt das sozusagen auf die nächste Schwester weiter, ne?
Ja, muss eigentlich nicht sein, aber das war so die Entscheidung von meiner Mutter. Und auch mein Ex-Mann hat akzeptiert, eigentlich wollte er sofort in die Türkei. Und aber nachdem meine Mutter ihm wohl den Vorschlag gemacht hat, war er sofort damit einverstanden und hat auch schon sein Ticket gehabt. Und dann hat er wohl zugesagt, aber mich hat natürlich keiner gefragt. Das haben sie untereinander gemacht.
Nimmst du das deinen Eltern im Nachhinein übel, dass sie dann so entschieden haben, einfach dir das zugemutet haben sozusagen?
Überhaupt nicht. Also ich habe, ich nehme denen das nicht übel. Ich bin auch nicht sauer oder wütend oder ich habe keinen Groll, keinen Hass gegenüber sie. Es ist halt so, wie es ist. Wenn ich mir die Menschen in mich oder meine Eltern nachhinein anschaue und ihre Lebensgeschichte, dann kann ich auch nicht sauer werden. Ich kann nicht wütend werden. Es ist die Gesellschaft, es ist das, was man in ihren Köpfen eingepflanzt hat. Die Menschen denken, dass sie das Richtige tun, wissen es nicht. Und ich denke, ich wollte ihnen ja zeigen, dass man als Mensch was wert ist. Also ich kann ja nicht mit Hass auf irgendwas zugehen. Wo Hass ist, kann keine Liebe sein. Wo Hass ist, ist Zerstörung. Das ist ja genau das Gleiche, was ich erlebt habe. Und ich denke, wo Liebe ist, kann man Wachstum, kann man irgendwas bringen. Und das ist so mein Weg. Und deshalb, ich habe sie aber nie gehasst oder ich war auch nie sauer auf sie. Überhaupt nicht.
Total spannend, was du sagst. Da würde ich auch später gern nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht kannst du uns jetzt nochmal so ein bisschen dann in diese Tage mitnehmen. Ich meine, du warst 13, du warst total ungebunden und rebellisch, hast du erzählt. Wie ging denn dann diese Woche vonstatten, wenn du sagst, das waren wirklich nur wenige Tage, in denen das alles organisiert wurde? Wie kannst du dich noch erinnern, was du damals gedacht hast und wie das überhaupt vonstatten ging?
Ich weiß noch, meine Schwester ist am Montag abgehauen. Dann kam ich, glaube ich, es war Dienstag oder so, und ich kam von der Schule, es hat geregnet. Und da kam mein Vater und Mutter mit dem Auto mir entgegen und meinten, ich sollte mich jetzt ins Auto reinsetzen. Und ich habe gesagt, nee, das mache ich nicht, weil die Wohnung war wirklich nicht weit. Das waren vielleicht noch 400, 500 Meter oder weniger. Aber meine Mutter war ja so dominant. Dann habe ich mich reingesetzt und dann dreht sie sich um und sagt, du musst den heiraten. Also ohne irgendwas. Ich war erstmal schockiert. Ich habe erstmal so meine rebellische Seite. Nein, das mache ich nicht hier und dort. Aber als ich gemerkt habe, sie meinen das ernst, dann war ich irgendwie total verstummt. Also ich war versteinert. Ich war irgendwie keine Ahnung weg. Und dann ging es ganz schnell. Die haben ihn gerufen. Dann kamen sie am Mittwoch, Donnerstag. Dann sind sie mit mir kurz einkaufen gegangen. Die haben so ein Brautkleid mitgebracht. Und für den Samstag haben sie so ein kleines Café irgendwo, also so eine Gaststätte angemietet mit vielleicht 50 Leuten. Dann kamen ein paar Leute, haben einen Kassettenrekorder. Ich in Hochzeitskleid und dann wurde die Hochzeit gefeiert. Also auch nicht groß oder so. Das ging ganz, ganz schnell. Und dann würde ich einfach diese Familie, die ich vorher nie gesehen hatte, also seine Verwandtschaft, die in Frankfurt gewohnt hat, mit ihm zusammen nachts dann zu denen nach Frankfurt oder in der Gegend geschickt, weil die gesagt haben, also ich bin ja noch Jungfrau und dann der erste Akt und die Sexuelle darf ja bei der Eltern der Mädchen nicht stattfinden. Und dann stand ich halt da. Also die haben mich dann gebracht und dann hatten sie so ein Bett vorbereitet und dann war, mussten, das war also, das war ganz eklig. Also das ist etwas, wo ich denke, es ist echt für einen Mensch, für mich war es ganz schlimm, dass die wollten ja wissen, ob ich jetzt noch Jugendfrau bin und deshalb musste ich ja mit ihm schlafen oder er musste ja mit mir schlafen und oben, die haben so im unteren geschossenen Raum gehabt und oben haben dann die ganzen Erwachsenen drauf gewartet, dass sie halt den Beweis sehen, dass ich Jungfrau bin. Und dann musste ich mich natürlich anziehen mit diesem blutigen Tuch, was der Beweis war. Oder die haben ja vor der Tür gewartet, also die warten vor der Tür, das ist ganz schlimm. Ja, das ist eigentlich, du wirst vergewaltigt und die warten und wollen das Tuch haben. Dann geht die eine mit dem Tuch nach oben und dann sind sie ganz stolz, dann muss ich mich anziehen, nach oben musste ich gehen und noch, dass sie mir gratulieren, dass ich eine Jungfrau bin. Also das war für mich das Allerschlimmste, dieses in Schau zu stellen. Ich habe mich geschämt wie keine Ahnung was. Für mich war das unheimlich peinlich. Ja, so war so meine Hochzeit innerhalb von einer Woche und das war, genau. War überhaupt nicht lustig.
Nee, zumal es ja auch einfach wirklich eine Straftat ist, ne? Du warst ja 13. Es ist einfach, ja, heftig. Was kannst du uns denn über deinen damaligen Ehemann erzählen? Also was war das für einer? Wie alt war er zu dem Zeitpunkt? Und ja, hatte das für ihn eigentlich irgendwann auch mal Konsequenzen?
Er war ja 25 Jahre alt damals. Eigentlich war er ein herzensguter Mensch, so gesehen. Ich meine, aber er war sehr, sehr verliebt in meine Schwester. Meine Schwester war seine große Liebe. Kam ja aus einer sehr gut sortierten Familie aus der Türkei. Also er hat ja gar nicht nötig gehabt, nach Deutschland zu kommen. Die haben ganz viele Landschaften und keine Ahnung. Also er war damals ziemlich modern im Gegensatz zu vielen. Und er hätte jede Frau bekommen können, die er sich wünscht. Wirklich jede Frau drüben, weil alle wollten ihn. Aber er hat sich dann halt in meine Schwester verliebt. Ich weiß immer noch nicht, warum er mich geheiratet hat, weil er ab dem ersten Zeitpunkt versucht hat, den Kontakt zu meinen Eltern abzubrechen. Also auch mich so unter Druck zu setzen. Mhm. Ab dem ersten Moment an dürfte ich nichts machen, außer das, was er von mir verlangt hat. Und dementsprechend, ich meine, meine Eltern haben mich ja nach einer gewissen Zeit auch alleine gelassen. Als ich aus Frankfurt zurückkam, hat meine Mutter gesagt, es kann nicht sein, dass ich bei ihr mit meinem Mann jetzt wohne. Ich sei verheiratet. Sie kann nicht auf mich aufpassen oder nicht für mich sorgen. Ich muss selber für mich jetzt sorgen und meine Familie. Und deshalb sind wir nach Krefeld umgezogen. Wir haben ein altes Dachgeschosswohnung bekommen, was eigentlich eine Bühne war. Der Vermieter hat das für uns eingerichtet. Unten haben meine Eltern gewohnt, die sind mit eingezogen, das hat aber nicht lange gehalten. Und irgendwann sind sie nach Stuttgart wieder umgezogen, dann stand ich halt mit ihm alleine und ich war ja von der ersten, also schon bei der ersten Nacht schon sofort schwanger, habe ihr das gar nicht mitbekommen. Meine Tochter ist ja am 30.12. dann auf die Welt gekommen. Also ich habe am 7.3. geheiratet und am 30.12. kamen sie auf die Welt. Er war ja irgendwie den Kontakt zu meinen Eltern abgebrochen, sich eingemischt, zum Teil mich eingesperrt. Ich durfte ja ohne sein Wissen wollen nicht raus. Und am Anfang war es ganz schlimm. Er hat zum Teil mich da eingeschlossen und die Tür abgeschlossen. Er hat mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Das Schlimme war ja nicht nur das, er hat ja mitbestimmt, wie ich zu essen, was ich zu trinken habe. Also das sind so Sachen, ich musste mit ihm aus einem Teller essen. Er hat scharf gegessen, das musste ich trotzdem mitessen. Er hat bestimmt, dass ich, er hatte einen Kaffee mit Milch und Zucker getrunken. Ich musste meinen Kaffee mit Milch und Zucker trinken, obwohl ich eine Laktoseunverträglichkeit hatte oder den türkischen Tee. Also ich musste eigentlich mich anpassen, so wie er wollte. Also ich habe gar keine persönlich mehr gehabt. Das heißt, er hat mich voll in allen Bereichen bemuttert, bevatert, wie man das auch sagt. Und das war irgendwie, und ich habe einfach das mitgemacht.
Hast du denn, du hast ja gesagt, du warst vorher so sehr rebellisch und eine sehr offene, starke Persönlichkeit. Ja. Hast du denn am Anfang noch versucht, dich da irgendwie zu wehren? Oder was hat das mit dir so gemacht, mit deiner Person?
Nee, gar nicht. Ich war ja ich weiß gar nicht warum, aber am Anfang an, nachdem ich ja verheiratet war, war es für mich so, als würde ich aufgegeben worden sein. Also ich habe ja keine andere Wahl gehabt. Ich meine, damals waren wir nicht so wie jetzt. Damals gab es ja diese ganzen Informationen nicht und ich konnte ja kaum Deutsch. Also ich war ja gar nicht vorbereitet und zu Hause gab es ja diese Aufklärung gar nicht. Und mit 13 steht man da, dann ist man sofort schwanger, hat man ein Kind. Mir ging es so, als würde ich einfach taub, also ich würde irgendwie versteinert. Ich habe nur noch funktioniert. Es war einfach alles weg. Ich wollte nur, dass alles seine Ordnung hat oder funktioniert und auch diese Verantwortung für ihn zu sorgen, dafür zu sorgen, dass er in Deutschland bleiben muss. Und den Haushalt zu führen oder ich konnte nicht kochen, ich konnte nicht bügeln, ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Haushalt gehabt. Das heißt, ich wusste ja gar nicht, wie man das alles macht. Ich habe gespielt, ich habe getanzt, ich habe Jungs verhauen, aber ich habe keine Ahnung vom Haushalt, vom Kochen, vom Hausführen gehabt. Ich war ein halbes Kind und auf einmal hast du eine Verantwortung für einen erwachsenen Mann, du musst dafür sorgen, dass er hier bleibt. Er hat ja einen Asylantrag gestellt, nachdem sein Touristenvisum abgelaufen ist. Ich war schwanger und dann, Hilfe, was machst du? Also kämpfen, damit er hier bleibt. Und was machst du mit 13, schwanger, Kind? Das sind einfach Sachen, in so einer Situation gibt es andere Prioritäten. Dann denkst du gar nicht mehr darüber nach. Aber nicht nur denken, sondern auch dieses, wie soll ich sagen, ich habe dieses Rebellische gar nicht mehr gehabt.
Es wurde sozusagen unterdrückt. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Hat denn irgendwann mal das Umfeld irgendwie was versucht? Weil wenn ich mir vorstelle, du warst 13 und dann irgendwann 14 und du hast ja das Kind wahrscheinlich dann im Krankenhaus bekommen, hast der Vermieter oder haben die alle zu diesem System irgendwie dazugehört und das für die war das dann normal und die haben das mitgetragen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich denke, es war ja so, wir haben einen Anwalt genommen, damit er seinen Asylantrag da hat. Dieser Anwalt war ein älterer, der hat dann mich unterstützt, indem er halt für mein Kind das die Kleider oder so geholt hat. Meine Eltern sind ja nach einem Jahr weggegangen. Und in meinem Umfeld war ja niemand mehr. Also ich hatte nur noch ihn, sonst überhaupt niemand. Und er hat dann den Kontakt, er hat ja verboten, dass ich mich mit meiner Familie treffe. Das heißt, die haben, eigentlich hatte ich mit meiner Familie über 10 Jahre gar keinen Kontakt, mit meiner Verwandtschaft nicht. Das heißt, ich stand ja mit ihm ganz alleine. Und es war vor allem eine Selbstverständlichkeit, dass ich arbeiten gehe, dass ich eine Mutter bin, dass ich Haushalt führe. Ich habe nie irgendwo erlebt, hey, du bist so jung oder irgendwie. Das höre ich jetzt. Damals kam die Polizei. Das war kurz vor der Geburt von meiner Tochter. Ja, sie sind noch schulpflichtig. Sie waren jetzt über ein Jahr nicht in der Schule oder 6, 8 Monate. Da standen wirklich 2 Polizisten kurz davor und wollten mich mit in die Schule nehmen. Ich hatte schon so einen Bauch und habe gesagt, tut mir leid, ich bin hochschwanger. Ich kann nicht. Und dann sind sie einfach gegangen. Also ich habe jetzt dieses, es ist strafbar, minderjährig, das habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen. Und diejenigen, die gesehen haben, haben einfach weggeguckt, nehme ich mal an. Oder keiner hat sich getraut oder ich habe keine Ahnung. Das war aber nie ein Thema. Das war überhaupt nicht ein Thema. Und ich denke, es ist auch die gesellschaftliche Entwicklung. Das, wie man heute denkt darüber, dass dieses Thema nochmal, wie soll ich sagen, sensibel geworden ist. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals so war. Also viele haben gewusst, der Anwalt hat gewusst, das Ausländerbehörde war dabei, meine Arbeitgeber, ich habe hier arbeiten müssen, hochschwanger und kein Mensch hat gesagt, hey, du bist noch ein Kind, du bist noch nicht volljährig, was passiert hier?
Ja, ich finde das generell auch krass, weil ich habe so ein bisschen mal nachrecherchiert und es gibt ja seit 2017 das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen und auch da war die Bilanz, obwohl es mittlerweile im Gesetzbuch alles drinsteht, dass, glaube ich, was ich gelesen habe, von über 800 deutschlandweit gemeldeten Ehen mit Minderjährigen trotzdem nur 10, 11, 12 aufgelöst wurden. Das heißt, die existieren in der Gesellschaft weiter. Leute wissen es im Endeffekt, aber trotzdem wird es nicht so richtig bekämpft oder wird nicht so richtig dagegen vorgegangen, ne? Wie kannst du dir das erklären aus deiner Perspektive?
Ja, ich denke, es ist ja so, dass die Menschheit, oder für mich ist es was, dass die Menschen nicht genug, also dieses Bewusstsein haben. Die denken zwar, wir sind bewusst, wir kämpfen für sowas, aber wenn es darum geht, diese Gesellschaft voranzubringen, als Mensch da zu sein, dass man einfach abschaltet. Ich mische mich da nicht ein, es ist nicht mein Problem. Man schaut einfach weg. Mhm. Es ist nicht, und das ist genau dieses Weggucken oder zu sagen, okay, oder man kümmert sich nicht, man weiß nicht, wer beim Nachbarn ist. Auch das ist ja nicht nur diese Zwangsehen, es gibt ja auch die Kindermissbräuche überall, man sieht, aber man tut es nicht. Die Menschen trauen sich nicht, irgendwie, wenn sie etwas spüren, zu sagen, hallo, und es passiert was. Und jeder lebt eigentlich für sich. Und Hauptsache, die Menschen sind mit vielen, vielen anderen Sachen beschäftigt.
Ich glaube, viele wollen das auch einfach nicht wahrhaben oder die lassen das gar nicht so nah an sich ran, dass irgendwas, was nicht in Ordnung ist, um sie herum passiert. und wie du sagst, schauen dann eher mal weg oder denken vielleicht gar nicht weiter darüber nach, weil sie es einfach ja gar nicht so nah an sich ranlassen, dass sie überhaupt weiter darüber nachdenken und denken, vielleicht sollte ich hier mal irgendwie das Jugendamt einschalten oder vielleicht sollte ich mal Hilfe rufen oder ja.
Nee, weil ich denke, die Menschen haben eine Schutzmauer um sich herum gebaut. Also das ist schon richtig, nicht weil sie bösartig sind oder übersehen wollen. Und daher denke ich, kann ich auch nicht sauer sein, weil die Menschen haben ihre heile Welt und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Und ich glaube, sie sind froh, wenn sie das überhaupt schaffen, da in ihrer Welt zu leben. Ich habe ja auch keine Erwartungen in dem Sinne. Und ich habe eigentlich auch nicht den Anspruch oder das Recht, sie zu beurteilen. Weil du weißt halt nicht, was in den Menschen steckt, was sie erlebt haben, was ihre Erfahrungen sind, warum sie so sind. Mhm. Es gibt welche, die stehen auf, wenn sie ein ungerechtes Ding sehen, gehen auf die Straße, helfen irgendjemanden. Dann gibt es welche, wo, wenn jemand auf der Straße von 6 Jugendlichen zusammengeschlagen wird, keiner traut, sich hinzugehen. Aber ich denke, es ist halt eine gesellschaftliche Geschichte. Du kannst nicht die einzelnen Menschen dafür beschuldigen oder verurteilen oder beurteilen. Und daher denke ich, ich weiß nicht, wie ich handeln würde, wenn ich auf der anderen Seite bin. Und daher sehe ich, ich habe kein Recht, irgendwas zu sagen, man könnte so oder so machen. Den Anspruch habe ich nicht, kann ich auch nicht haben. Ich kann nur das sagen, was ich denke, weil das meine Realität ist.
Hättest du dir denn damals gewünscht, dass dich da jemand rausgeholt hätte?
Das weiß ich gar nicht. Also nachhinein, wenn du mich so fragst, sage ich mal, nein, jetzt nicht, jetzt mit dem jetzigen Kopf nicht. Vielleicht damals ja, aber mit dem jetzigen Verstand denke ich, nein. Es war für mich wichtig, diesen Weg zu gehen. Ohne diesen Weg, ohne diese Erfahrung wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Also von Person her, ich sage mal nicht von den Materialien, was ich jetzt geschaffen habe oder nicht, aber mein Reichtum ist in mir drinnen. Und wie sehe ich das Leben? Wie sehe ich den Menschen? Was ist mein Leben wert? Und wenn ich das alles nicht erlebt hätte, hätte ich vielleicht, wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich heute hier bin, wo ich bin. Mag für die anderen vielleicht nicht sein oder keine Ahnung, aber so meine Innenwelt, wo ich dann sage, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was für eine Kraft in mir drin ist. Ich weiß, wohin ich gehen möchte. Und glaube mir, es tut mir auch nicht weh. Es ist nicht mehr so, dass die Vergangenheit mich schmerzt oder mich kränkt oder ich habe damit abgeschlossen. Ich habe natürlich sehr gelitten. Ich habe sehr, sehr darunter gelitten. Das ist gar kein Thema. Mein Leidensweg war sehr, sehr hart. Und aber das ist vorbei. Und jetzt kann ich zurückblicken und denken, hey, das ist meine Vergangenheit, die aber inzwischen mit mir nichts zu tun hat. Das, was übrig geblieben sind die Erfahrungen, die ich habe. Und dafür bin ich wertvoll, weil ich aus dieser Erfahrung gelernt habe oder damit umzugehen und daraus was Neues erschaffen habe und diese Information oder das, was ich für mich habe, weitergeben kann. Als an Menschen, die gerne wollen, diese Erfahrung oder sie unterstützen kann oder sie begleiten kann. Und das ist etwas, also die Essenz, was dahin, was geblieben ist für mich wichtig, nicht was passiert ist. Mhm. Manches können wir beeinflussen und manches passiert halt. Und wichtig ist, dass man bewusst damit umgeht.
Mhm, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen schauen, du hast ja das, glaube ich, dann 10 Jahre mitgemacht in der Ehe sozusagen, also bis 23 ungefähr. Und ich habe irgendwo den Satz gelesen, dass du dann gesagt hast zu deiner Familie, entweder ihr erschießt mich jetzt oder ihr lasst mich gehen. Wie hast du es bis zu dem Punkt geschafft? Also wie hat sich entwickelt, dass du auf einmal dann doch den Ausbruch irgendwie geschafft hast oder dass du es doch die innere Kraft wieder hattest, da dann auszubrechen?
Nee, das hat sich ja über Jahre wieder aufgebaut. Also mein Selbst, also mein Wesen war ja ein anderes. Und am Anfang war ich ja, glaube ich, so wirklich eingefroren. Also dieses, ich nehme mal an, das ist ein Trauma, weil ich war so traumatisiert und habe versucht, das Beste daraus zu machen. Aber irgendwann ging es nicht mehr. Der Druck wurde ja immer größer und irgendwann habe ich ja mich weiterentwickelt. Dann hatte er mit 11 Monaten mein Kind ja oder unsere Tochter in die Türkei gebracht. Ich habe ja gar keine Erinnerung an diese Zeit. Dann ist sie mit 5, 6 Jahren wieder nach Deutschland gekommen. Dann hat er versucht, also ich wurde ja immer aggressiver, weil der Druck immer auch größer wurde. Also es wurde immer eingeengter. Ich durfte raus und dann doch nicht. Er war sehr eifersüchtig. Dann all diese ganzen Geschichten. Irgendwann habe ich ja mich entschlossen, eine Ausbildung zu machen. Ich wollte nicht mehr putzen gehen. Ich wollte unbedingt schreiben. Deshalb habe ich dann eine Ausbildung als Bürogehilfin begonnen, obwohl mein Deutsch sehr schlecht war. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe zwar die Prüfungen verhauen, aber nicht so dramatisch. Das war so der Anfang. Ich habe ja bei Thyssen Edelstahlwerken, dann wurde ich auch übernommen, habe dort eine richtig tolle Erfahrung gemacht und habe gesehen, wie viel Kraft ich habe. Also obwohl ich kein Englisch konnte und kein Deutsch richtig konnte und diese Ausbildung gemacht habe und die Prüfung nicht geschafft habe, wurde ich eingestellt und habe dann angefangen, mit englischen Programmen zu arbeiten, ohne zu verstehen. Ich war aber genial da drin. Ich habe so einen tollen Job in der Forschungsabteilung gemacht, wo ich selber überrascht war, hey, was ist in dir drinnen? Und das hat mich natürlich motiviert. Ich wusste immer, dass ich mehr will. Ich wusste immer, dass ich noch mehr kann. Und aber natürlich war diese ganzen Jahre, der psychische Druck war so groß, dass ich ja so oft auch mich selber verletzt habe, auch Selbstmord, Suizidversuche hinter mir hatte, wo ich dann irgendwann mal dann Antidepressiva bekommen habe, Beruhigungsmittel, Spritzen gekriegt habe. Manchmal musste der Arzt heim und mir ein Beruhigungs- und dann wollte mich in die Psychiatrie einweisen. Weil er dann überhaupt behauptet hat, ich sei krank, ich sei psychisch krank. Und dann war da ein älterer Professor, der aus der Türkei kam, der Chefarzt, glaube ich, dort. Und dann hat er mit mir gesprochen und ich habe auch eine Therapie bekommen. Und das hat mir auch geholfen, wo der Chefarzt gesagt hat, sie sind nicht krank. Er ist krank, der muss behandelt werden. Und hat ihm gesagt, wenn du dieser Frau noch mal irgendwas antust, dann werde ich dich einweisen. Und das war für mich noch mal so eine Bestätigung, wo ich gedacht habe, ich bin nicht verrückt. Also es ging gar nicht mehr. Innerlich dieses Fassade nach außen aufzubauen, irgendwann ist dieses, ich sage immer, dieses Dornröschen ist wieder aufgewacht aus dem tiefen Schlaf. Ich habe geschlafen und irgendwann bin ich wieder wach geworden. Und als ich wieder erwacht bin, habe ich gesehen, in was für eine Situation ich bin. Und aber mein Wesen wollte einfach raus. Es ging gar nicht mehr. Das war nicht ich, das war nicht mein Leben. Und ich war wirklich einfach bereit, wo ich gedacht habe, so kurz davor, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Ich will dieses Leben nicht mehr haben. Es ist nicht das, was ich bin. Und dadurch, dass ja meine Selbstmordversuche gescheitert sind und ich keinen Ausweg gefunden habe, habe ich tatsächlich irgendwann mal gesagt, ich will gehen. Es ist mir egal, obwohl ich Riesenangst hatte davor. Also es war nicht so einfach. Ich habe jahrelang mit mir gekämpft. Natürlich, was sagt die Gesellschaft, was sagt die Familie, was sagt der, wie sagen die? Und damals war es tabu, diese ganzen Ängste. Was sagen sie, wenn ich mich trenne? Ich werde nicht mehr geliebt. Und dann denke ich, nachhinein denke ich, du wirst eh alleine gelassen. Keiner hat sich um dich gekümmert. Mhm. Also ich meine, in was für einem wahnsinnigen Zustand. Und dann habe ich aber meinen Mut zusammengefasst und habe gesagt, ich will weg. Entweder erschießt ihr mich oder ihr lässt mich gehen. Eine dritte Alternative gibt es nicht. Es muss jetzt aufhören. Und ich denke, wenn man so weit ist, dass man sagt, ich gebe mein Leben auf, ihr habt keine andere Alternative, dann ist man ja so hilflos, so verzweifelt, dass es nicht mehr geht.
Ja.
Ja, und es war, glaube ich, ein großer Schritt. Ich meine, ich hätte auch wirklich keine Angst davor, damals, wenn die mich auch erschossen hätten, hätte ich, glaube ich, keine Angst davor gehabt. Für mich wäre das eine Erlösung.
Das zeigt ja auch, wie groß die Verzweiflung eigentlich in dir war.
Ja, genau. Nee, das ging einfach nicht mehr. Also das ist ja, wenn die Menschen dann dir Ratschläge geben und sagen, hey, das ist Mann und da und hier und dort. Und dann denkst du, mein inneres mein Wesen schreit, mein Wesen ist so verletzt, mein Wesen ist so kränk, dass es explodiert aus Wut. Und also damals war ich sehr wütend, ich war sehr aggressiv, ich war nicht mehr ich. Ich war wie ein Tier, ein wildes Tier. Also das ist wirklich so, dass ich mich nicht anders beschreiben kann, wenn du irgendein wildes Tier in den Käfig reinsteckst und dauernd peitscht, dass dieses wilde Tier dann angreift und keine Ahnung. Und nee, das war okay damals. Also ich denke, es gibt immer einen Punkt, wo du dich trauen musst, zu sagen, entweder oder. Aber so will ich nicht mehr. Und das war für mich natürlich eine riesengroße Lehre. Danach habe ich ein paar Mal noch das erlebt. Also es ging ja nicht sofort reibungslos weiter. Auch meine Trennung war ja sehr hart und alles Mögliche. Und nach der Trennung habe ich ja auch versucht nochmal. Das war ja richtig schön. Und das war mein Wendepunkt, weil ich habe mich getrennt, bin nach Stuttgart gekommen. Und dann hat meine Familie mich ja ausgestoßen. Keiner wollte mich haben, weil ich einfach mich von meinem Mann getrennt hat und als Hure bezeichnet, als keine Ahnung und habe auch zum Teil auf der Straße geschlafen. Und dann hatte ich so ein altes Auto, wo ich mein ganzes Zeug da drin hatte. Dann bin ich irgendwo hingefahren und habe gedacht, so, jetzt reicht's mir. Also jetzt habe ich mich getrennt, ich bin von der Hölle raus, komme hierher, damit sie mich in Ruhe lassen. Und jetzt fangen sie hier an, wieder den Druck weiterzumachen. Die haben nichts verstanden. Und es ist mir klar geworden, dass es ihnen nicht darum ging, wie es mir geht. Es ging immer darum, wie stehen wir vor der Gesellschaft da? Wie geht's uns? Wir haben einen Wunsch und du hast das zu machen. Und das sind halt so Sachen, dann saß ich im Auto und dann wollte ich mich wirklich auf Gas den Berg runter, auf einem ganz hohen Hügel und dachte jetzt, du gibst Gas und einmal Gas, dann bist du den Berg runter, dann bist du weg. Und dann saß ich da, es hat geregnet und mein Fuß war wirklich auf dem Gas. Es war nur ein Meter. Ich hätte nur Gas geben müssen, dann wäre ich weg. Und dann gibt es ja so Situationen, wo du dann anfängst, über deine Geschichte nachzudenken und sagst, warum bist du jetzt in diesem Punkt? Warum stehst du hier und willst dich umbringen? Und dann habe ich wieder über meine Geschichte nachgedacht und habe gesagt, du hast gar nichts gemacht. Diejenigen haben dir das angetan und jetzt bist du diejenige, die Schuld hat. Und alle sind sauber Männer und du bist schuldig, nur weil du ein Mädchen bist, nur weil du eine Frau bist. Ich bin so sauer geworden. Also dieses Selbstmordgedanke in dem Augenblick ist zu einer Stärke geworden, wo ich gedacht habe, hey, ich bin ein Mensch und ich bin doch kein Feigling. Wir haben eh alles verloren. Dann hast du zwei, also du bist doch kein Feigling, wenn du jetzt nachgibst, weil du im Recht bist. Es ist dein Recht. Und du zeigst den Menschen, wie es geht, als Frau, als Mensch, zu sagen, ich habe genug Stärke, Macht, Fähigkeiten, als Mensch alleine leben zu können und ich brauche keinen Mann und ich brauche niemanden, der für mich sorgt. Ich kann für mich sorgen. Und das war so meine Intention zu sagen, ich zeige euch, wie es geht.
Du hast sozusagen dann einfach irgendwie geschafft, die Trauer in Wut umzuwandeln.
Ich konnte in dem Moment schaffen, diese Energie so umzudrehen, dass für mich dann ab diesem Moment kein richtig, kein falsch mehr war, kein Schämen mehr war. Ich hatte ja alles verloren. Es gab für mich nur noch, ich habe ein Ziel. Und ich weiß, ich habe diese Kraft in mir drin. Und es ist mir egal, was die Menschen über mich denken, über mich sagen. Ich fokussiere mich nicht auf die. Es ist wichtig, was will ich? Was hat das mit mir zu tun? Und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, ja, mich wie ein Experiment, also mit mir wie ein Experiment umzugehen. Und daher war es hier immer nicht nach außen zu richten, nicht was wollen die, was machen die Menschen mit mir, was passiert in mir und wie kann ich es schaffen, was ist das für ein Gefühl? Also ich habe angefangen, meine Gefühle, meine Emotionen, mich zu finden. Und je mehr ich mich annehmen konnte, je mehr ich mich lieben konnte, desto mehr konnte ich auch andere Menschen akzeptieren, verstehen und lieben. Also diese Selbstliebe ist etwas, wunderbares, ich sag mal, ich bin kein religiöser Mensch und ich glaube auch nicht an Religion, aber es ist etwas Göttliches. Und wenn man diese göttliche Liebe einmal erlebt hat, dann gibt es kein Zurückgehen mehr. Es ist so wunderbar, dass man auch in jedem Menschen das erkennt, diese Kraft, diese Stärke, diese wunderbare. Und ich sage immer, die sagen immer, warum machst du das? Weil ich sage, ich möchte, in jedem Menschen ist dieses Göttliche und ich möchte dieses Göttliche fühlen. Ich möchte das ansprechen, ich möchte das berühren. Und alles andere interessiert mich nicht. Ich habe nicht das Recht, Menschen zu verurteilen, zu beurteilen, weil ich weiß selber, wie ich war.
Du arbeitest ja jetzt auch mit langzeitarbeitslosen Menschen und versuchst, sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder irgendwie zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und würdest du sagen, deine Geschichte war dafür auf jeden Fall auch Ansporn?
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Also ich mache das zwar nicht selber, das machen unsere Mitarbeiter von der Firma, wunderbare Leute, die Pädagogen, Theologen sind. Ich habe ja eine Zeit lang am Anfang selber auch die Beratung gemacht. Inzwischen mache ich das nicht, weil ich auch die Zeit nicht dafür habe. Aber natürlich ist es schon so eine Herzensgeschichte. Am Anfang weiß ich, auch die Gespräche mit den Leuten. Es ist immer notwendig, wenn du mit so einer Geschichte, aber das muss nicht nur diese Firma sein, auch außen kommen die Leute auf mich zu und wollen irgendwas oder möchten einfach mit mir reden über ihre Geschichten oder ich bekomme auch viele Mails oder Geschichten und ich versuche immer den Menschen zu geben, aber nicht zu erzwingen, dass ich sage, ich gebe mit dem Erlaubnis, wenn sie was wollen. Sie nehmen das an, was sie annehmen können und den Rest, was sie nicht brauchen, lassen sie es. Wir haben ja auch Integration und Sprachkurse. Da sehe ich natürlich auch Menschen in meiner Situation, die zwar nicht so jung sind, aber ich sehe viele Frauen aus Indien, aus der Türkei, aus den arabischen Ländern, die immer noch unter Druck leben, die immer noch unter dieser Gesellschaft leiden. Und dann denke ich, inwieweit erlaubt sie mir, einzugreifen, wenn der Mensch, also ich habe aufgehört, früher habe ich den Fehler gemacht, wenn ich sowas gesehen habe, dass ich auf die Menschen zugegangen bin, inzwischen mache ich es nicht. Aber die Menschen wissen, sie können jederzeit zu mir kommen. Ich meine, wenn jemand aus der Türkei hier einheiratet, hierher kommt und von der Schwiegermutter kontrolliert wird, noch von dem Ehemann, die hat hier niemanden, es bringt nicht, dass ich hingehe und die Welt von ihr zerstöre und sage, hey, du kannst das oder das machen. Sie hat eh Angst. Ich kann ihr nur signalisieren, mit ihr reden oder versuchen, dass sie selber zu sich kommt oder von sich aus sagt, ich brauche die Unterstützung. Es ist unheimlich gefährlich, wenn Menschen sich eine Maske aufbauen, eine Schutzmaske, und du gehst hin und reißt einfach diese Maske, weil du siehst, ich erkenne, was dahinter steckt. Ich will dich unterstützen. Aber ich kann nicht sagen, wie stark ist dieser Mensch, kann er das? Also wir können einfach nicht irgendwo eingreifen, ohne dass es, wie soll ich sagen, ohne dass wir eine Lawine auflösen. Ja? Und solange diese Menschen nicht innerlich bereit sind oder selber sich dafür nicht entscheiden und selber sagen, hey, ich brauche das, ich gehe diesen Weg, dann kannst du nicht hingehen. Und ich signalisiere, ich bin da, aber ich brauche einen Auftrag, sonst mache ich es nicht.
Ja, und das ist ja auch schon viel, was du gibst dann in dem Sinne, dass die Person vielleicht jemanden haben, an den sie sich wenden können. Das ist ja auch schon einfach schön für jemanden zu wissen, da ist jemand und dem könnte ich mich anvertrauen, wenn es im Ernstfall.
Also ich habe viel zu viel Respekt vor anderen Menschen und ihre Grenzen, sage ich mal so.
Und du hast dich ja dann damals alleine da rausgezogen, also hast dich dann von diesen Fängen befreit und dir wahrscheinlich dann dein Leben erstmal selbst aufgebaut. Wie war das denn dann? Bist du irgendwann dann wieder auf deine Familie zugegangen oder wie kam es dann dazu, dass du zu dem Punkt gelangt bist, dass du deiner Familie heute nicht mehr böse bist?
Nachdem meine Familie gesehen hat, dass ich einfach auch wachse und auch mit der Firma und mit meiner Ausbildung und auch Menschen unterstütze, hat sich das alleine aufgelöst. Ich war ja nie sauer. Aber irgendwann haben sie gemerkt, okay, die entwickelt sich ja so rasant, das ist ja unglaublich. Und irgendwann war es so, dass alle dann angefangen haben, hey, guck mal sie an. Ich war irgendwie auf einmal ein Vorbild für viele. Also für viele Familien, deren Kinder und solche Geschichten. Und ich war aber immer für meine Familie da. Nur die mussten einfach den Weg zu mir finden.
Haben die sich denn mal bei dir entschuldigt dafür?
Meine Eltern würden sich niemals entschuldigen. Die haben diese Nicht-Mentalität. Für sie war das richtig. Es ist aber auch in Ordnung. Ich meine, ich habe ihnen vergeben, ich habe mir vergeben und das ist sehr heilsam. Weißt du, ich denke, jeder Mensch bekommt das zurück. Ich muss niemanden bestrafen. Jeder Mensch bestraft sich selber. Du bekommst alles zurück, was du gibst. Das, was du siehst, was du ernten. Ich muss da nichts tun.
Wow, total stark auf jeden Fall. Danke dir für das tolle Gespräch.
Also, dann mach's gut. Tschüss.
Femcast.